Groß ist der Herr und sehr zu loben. Das macht mir nicht Mühe, um darüber zu predigen. Unser Herr ist gross und wir wollen ihn loben. Und genau so fängt der Psalm an. Aber nachher geht der Psalm nur noch über Jerusalem. Habt ihr das gemerkt beim Vorlesen? Es geht um seine Stadt, wo er drin wohnt. Das ist Jerusalem heute. Mir sieht es nicht gut, aber es macht gar nichts, habe ich gemerkt. Weil genau so sieht es nämlich auch aus, wenn es nicht so verpixelt ist. Im Prinzip sind es lauter Vierecke, helle und dunkle. Die viereckigen Häusle, die einfach da die Altstadt von Jerusalem ausmachen. Jerusalem ist gebaut auf mehreren Bergen oben. Das ist schon außergewöhnlich an dieser Stadt. Normalerweise baut man Städte nicht auf den Bergen oben, sondern in den Tälern unten. Und das ist in Israel überhaupt gar nicht anders. Jerusalem ist gebaut auf einem Berg. Jerusalem ist eine der ältesten Städte, die wir überhaupt kennen auf dieser Welt. Es ist eine der wenigen Städte, die schon 5000 vor Christus schriftlich erwähnt wurde. Und zwar nicht nur in der Bibel, sondern auch in persischen, in ägyptischen Schriften. Also Jerusalem ist, egal wie wir es anschauen, etwas ganz Spezielles. Jerusalem ist noch bis heute ein religiöses Zentrum von höchstem Rang. Es ist die Hauptstadt vom Judentum. Es ist aber auch die drittwichtigste Stadt vom Islam, obwohl sie im Koran gar nie erwähnt wird. Das ist ganz interessant. Und es ist auch für uns Christen eine extrem wichtige Stadt. Es ist dort, wo Jesus ist gekreuzigt worden und wieder auferstanden ist. Es ist die Wiege vom Christentum überhaupt. Es ist dort, wo die erste Gemeinde hat ihre Schritte gemacht. Und es ist dort der Ort, wo Jesus sagt, und ihr werdet meine Zeugen sein, von Jerusalem über Samaria bis in die ganze Welt. Das Erste, was wir lesen in der Bibel über Jerusalem, ist von Melchisedek. Das ist schon im 1. Mose. Und zwar im Zusammenhang mit dem Abraham. Ganz eigentlich am Anfang, als er in das Land einzieht, hat er, Krieg mit Königen rundherum. Die haben ihm seinen Besitz geraubt. Vor allem haben sie den Lot an die Kasse genommen, seinen Neffen. Und der Abraham gab sich das zurückholen. Der Abraham war ja reich, hat viele Knechte gehabt, also wie eine eigene Privatarmee gehabt, ist zu diesen Königen gezogen, hat die geschlagen, ist nachher viel reicher wieder zurückgekommen und ist an dem Jerusalem vorbeigezogen. Und dann kommt der König von Jerusalem raus, der heisst Melchisedek, und es steht etwas ganz Spezielles dort, im 1. Mose 13, das 4 könnt ihr streichen in der Predigtnotizen, im Vers 18 steht der Melchisedek, sei König und Priester vom lebendigen Gott. Das tut mich jedes Mal ganz speziell. Also muss Gott, ganz unabhängig von der ganzen Geschichte, die mit dem Abraham da läuft und wo Geschichte ist, die wir in der Bibel lesen, auch mit dem Melchisedek Kontakt haben. Die müssen einander gekannt haben. Melchisedek hat unseren Gott, unseren lebendigen Schöpfergott gekannt. Und er wird erwähnt als sein Priester. Und er kommt raus vor die Tore Jerusalems und er segnet den Abraham. Gott hat ihm etwas gezeigt, dass der Abraham ein Auserwählter ist, von dem gleichen Gott, wo er auch dient. Und dann macht Abraham etwas ganz Spezielles. Er zieht ja zurück mit seinem eigenen Besitz, mit dem vom Lot und noch mit dem, was er noch zurück, also was er noch dazu erobert hat. Und er gibt dem Melchisedek einfach so den 10. Teil von seinem Besitz. Es sind nur 3 Verse. Und der Melchisedek begegnet uns erst wieder im Hebräerbrief. Aber wir erkennen da etwas von der Wichtigkeit von dieser Stadt. Dort heisst sie noch nicht Jerusalem, sondern dort heisst sie erst Salem. Und Salem heisst Friede. Und in der Bibel haben die Namen immer eine Bedeutung, die viel tiefer geht, als nur gerade die wörtliche Bedeutung in dem Moment. Wenn eine Stadt Frieden heisst, dann will uns die Bibel eigentlich sagen, das ist der Ort vom Frieden. Und wenn wir dann die Geschichte anschauen von Jerusalem, dann ist es genau das Gegenteil. Es ist eine Geschichte vom Krieg. Ich habe das hier unten weiter unten aufgeschrieben. Einfach das, was wir aus der Bibel wissen. Sie ist 23 Mal belagert worden, länger als nur 2-3 Tage, sondern über Jahre jeweils. Bis zu so viele Jahre, dass sie haben angefangen, die eigenen Kinder essen zum Beispiel. Wir haben ganz, ganz schlimme Geschichten in der Chronik und in den Königsbüchern von diesen Belagerungen. Ganz grauenvoll. Dann ist sie 52 Mal angegriffen worden. Sie ist 44 Mal von diesen 52 Mal auch eingenommen worden, die Stadt. Aber auch wieder zurückerobert. Also eins hin und her. Zweimal ist die Stadt vollständig zerstört worden, am Erdboden gleich gemacht. Und wieder aufgebaut. Und der Kampf, der um Jerusalem tobt, der geht bis heute. Die Altstadt von Jerusalem ist aufgeteilt in 4 Viertel. Es gibt ein jüdisches Viertel und ein muslimisches Viertel. Es gibt ein aramäisches Viertel und ein christliches Viertel. Und die kommen alle nicht aus miteinander. Alle nicht. Wenn wir auf YouTube schauen, dem Portal im Internet mit den Filmen, dann sieht man dort Bilder, wie zum Beispiel koptische Priester gegen katholische Priester in der Geburtskirche kämpfen mit den Füßen im vollen Ornat. Wer näher darf an den Altar? Es ist unglaublich. Man sieht Juden, die Dreck rühren ins muslimische Viertel. Und man sieht Moslem, die Dreck und Stein rühren ins jüdische Viertel, etc. etc. Es ist furchtbar. Die Stadt des Friedens. Die Stadt, in der Gott Wohnung nimmt. Das ist so viel zitiert in der Bibel. Es ist die Stadt, wo unser Gott wohnt. Gott hat gewohnt, immer auf dem Berg Zion, wo Jerusalem drauf ist, gebaut. Das lesen wir von Anfang an so in der Bibel. Dann hat Gott auch gewohnt in der Stiftshütte, wo das Volk hat mitgenommen in der Wüste, wo sie umgezogen sind. Aber der David hat als Erster dann Jerusalem eingenommen für das Volk Israel. Und von dann an war das die Hauptstadt von Israel. Und dann hat der David auf seinem Herz gehabt, dass er jetzt nicht mehr die Stiftshütte einfach hat, sondern einen Tempel baut. Aber es war nicht er, der das dafür machen durfte, sondern sein Sohn Salomo hat den ersten Tempel gebaut in Jerusalem. Wo Gott dann wirklich einfach gewohnt hat. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, aber man muss sich das gleich vorstellen wie die Stiftshütte. Gott hat dort gewohnt, im Allerheiligsten. Er ist dort präsent gewesen. Im Alten Testament hat Gott nicht in den Herzen der Menschen gewohnt. Wie jetzt, im Neuen Testament. Weil sein Geist ist noch nicht ausgegossen gewesen auf die Gläubigen, wie er es heute ist. Gott hat Wohnung genommen in Jerusalem. Und so verwundert es mich auch nicht mehr, dass die Stadt vom Frieden in der sichtbaren Welt eine Stadt vom Krieg ist. Weil auf dieser Welt tobt ein Kampf. Es ist ein Kampf, den wir oft gar nicht so mitbekommen. Obwohl wir jetzt mit drinstehen, zwischen den Fronten. Es ist ein Kampf zwischen Gott, am Vater und am Feind, Satan. Und der Kampf, der hat angefangen schon im Paradies. Und jetzt, gerade in der Weihnachtszeit, haben wir so viele Sinnbilder für diesen Kampf. Wir reden ganz viel vom Licht. Wir zünden viele Kerzen an. Gerade der Adventskranz ist ein Sinnbild vom Licht, das immer stärker wird in dieser Welt. Licht vertreibt die Finsternis. Jesus ist das Licht, das auf die Welt kam, um die Finsternis zu vertreiben. Und Jesus hat am Kreuz gesiegt über die Finsternis. Wo Jesus ist als kleines, menschliches und männliches Baby im Stall von Bethlehem ist auf die Welt gekommen. Da ist das Licht in die Welt gekommen. Das schreibt der Johannes ganz, ganz wortwörtlich so. Und wenn Gott wohnt in Jerusalem, dann ist auch der Feind dort und beansprucht Jerusalem für sich. Und das sehen wir an dieser Stadt ganz konkret. Keine Stadt ist so umkämpft wie die. Und das ist, weil sie ein Sinnbild ist für den unsichtbaren Krieg zwischen unserem Vater im Himmel, zwischen Jesus Christus und dem Feind am Teufel. Und es ist nicht der Herr, nicht unser Gott, der kriegt, sondern es ist der Feind, der möchte möglichst viel erobern. Und seit dem Sündenfall gehört die Welt ihm. Die Menschen haben sich begehen unter die Herrschaft vom Feind, weil sie Ja gesagt haben zu der Sünde, weil sie sich abgewendet haben von Gott. Und das ist immer noch genau das Gleiche. Wenn wir nicht einen bewussten Schritt auf Gott zumachen und Jesus Christus als unseren Erlöser annehmen, dann leben wir im finsteren Teil dieser Welt. Erst wenn wir Jesus Christus als Erlöser annehmen, nehmen wir das Licht in Anspruch. Haben wir Zugang zu dem Gott, der uns unsere Schuld vergibt und uns erlöst aus aller Not. Das Volk Gottes hat das immer und immer und immer wieder abgelehnt. Sehr bewusst auch. Ich bin so mit meiner ganz persönlichen Andacht, bin ich dran, die Königsbücher genau zu studieren. Und diese Woche hat es mir fast etwas gegeben. Ich habe fast nicht verdaut. Die meisten Könige sind irgendwie, sag es jetzt mal ein bisschen salopp, wie zu blöd, dass sie merken, um was es wirklich geht. Und rennen allem Möglichen an und es geht vor allem um sie selber. Und sie finden Gott überhaupt nicht wichtig. Und darum kommen sie auf Abwägen. Aber bei einem steht effektiv, und er stellte die Altäre der Götzen wieder auf, um Gott zu reizen. Und dachte, meine Güte, der ist nicht nur blöd, der ist Boden, Erde, grässlich dumm. Ich meine, Heimatland. Das ist ein bewusster Schritt gegen das mächtigste Wesen überhaupt in dem Universum. Also, ich meine, ich will nicht einmal den Björn reizen zum Zorn, weil ich weiss, dass er mir überlegen ist an Kraft. Oder? Also ich meine, wenn man sich einen Gegner aussucht zum Kämpfen, gestern Abend war es doch wieder ein Boxkampf, oder? Es ist immer so cool in der Zeitung zu schauen, dass die einander den Kopf schmeissen. Und der eine war, glaube ich, etwa ein Kopf kleiner als der andere. Also irgendwo, man liest sich doch einen Gegner aus, wenn man das Gefühl hat, man kann ihn irgendwie mögen bekommen. Ausser mir ist gedankenlos. Aber der König, ich habe es wirklich die ganze Woche nicht verdaut. Aber dann können wir sagen, oft machen wir aus Gedankenlosigkeit eben das Gleiche. Und gerade die Weihnachtszeit, jedes Jahr, das ist mir noch nie so bewusst geworden, ist genau so eine Zeit, wo wir noch mehr herausgefordert sind wie sonst. Die Leiterin von dem Institut von ICL, Katharina Schmidt, sagt das immer so. Wenn man auf die Taube drückt, sieht man, was drin ist. Und es stimmt, solange man nicht auf die Taube drückt, hat man keine Ahnung, ob auch das drin ist, was draufsteht. Wenn Druck kommt auf unser Leben, dann gilt es, sich zu bewähren. Und in der Weihnachtszeit gibt es ganz verschiedene Drück- und Stresssituationen, oder? Das ist einfach schlichtweg nur schon mehr los. Und es wird mehr von uns erwartet. Und wir erwarten mehr. Ich ertappe mich immer wieder darüber. Ich habe mir so gewünscht, dass der Björn mir einen Adventskalender schenkt. Weil ich seit 3 Jahren an diesem Thema arbeite mit ihm. So, dem sagt man überhöhte Erwartung. Aber es ist doch nicht lustig, wenn ich ihm sagen muss, Björn, ich hätte gerne einen Adventskalender, könntest du mir bitte einen schenken? Das ist nicht lustig. Also versteht ihr, den muss ich auch keinen haben. Und dann habe ich gewartet und wieder mal eine Bemerkung fallen lassen. Und ihr kennt das sicher auch, oder? Man versucht, die Männer so ein bisschen elegant in die Gang zu bringen. Es hat nicht funktioniert. Es funktioniert nie. Aber dann kommt so ein Samen von der Enttäuschung. Nicht im Kopf. Im Kopf weiss ich das ganz genau. Aber im Herz. Weil es doch so schön wäre. Ich würde mich dann so geliebt fühlen. Man sagt dem überhöhte Erwartung. Eine Erwartung, die man einen anderen hat, die gar nicht kann erfüllt werden. Und das gibt's in der Weihnachtszeit noch und nöcher. Und das sind die Samen, die der Find nachher güsst und jättet und düngt und häschelt und küdert, bis es Wurzeln gibt. Wenn man es zulässt. Oder man beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem Mammon. Was wünscht sich wer? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wie viel liegt noch drin? Es langt nicht. Oder bla bla bla. Man hat ganz viel spielt Geld immer wieder eine Rolle in der Weihnachtszeit. Das ist mir gar noch nie so aufgefallen wie das Jahr. Die einen werden vielleicht ein bisschen geizig. Schon wieder ein Spendenbrief. Andere werden plötzlich leichtsinnig. Und überziehen Kreditkarten. Sie reagieren nicht alle gleich. Es ist nicht bei allen das Gleiche drin, in der Taube. Aber auch das sind wieder Samen, die der Find kann zu Pflänzchen werden lassen. Es gibt noch ganz viele Sachen, gerade besonders in der Weihnachtszeit, die so Sämli sein in unserem Leben. Und sowieso im Alltag das ganze Jahr. Wisst, das ist nicht der Find selber, der Zämli sagt. Aber der Find ist der, der sich hütet, bewahrt und zum Blühen bringt. Und dann sind wir gefordert. Wenn es da im Psalm heisst, und wir ziehen auf nach Jerusalem. Und wir schauen die Stadt an und ziehen um sie herum. Dann geht es darum, dass man sich wieder besinnt. Wenn das Volk Gottes sich immer wieder besonnen hat auf ihren Herr, auf den, der die 10 Gebote gegeben hat, auf den, der sie sich unterordnen sollen, auf ihren höchsten König, ist das immer zu Jerusalem gewesen. Dort, wo ihr König wohnt. Und darum steht auch der Psalm in unserer Bibel. Ziehend auf nach Jerusalem. Begegnet eurem Gott. Und für das sind wir jetzt da, oder? Heute Morgen. Wir sind doch da, um unserem Gott zu begegnen. Das ist unser Jerusalem. Und wenn wir dort sind, dann sollen wir uns prüfen. Prüfen wir unser Herz. Ob es parat ist für die Wiederkunft von Jesus. Jesus kommt wieder. Wir sind mit drin in diesem Kampf. Wir sind mit drin. An der Front. Als Christen. Wisst ihr, die nicht Christen sind, die muss er auch nicht so plagen. Der funktioniert sowieso. Ohne viel Aufwand. Wie steht es mit unserem Herzensfeld? Was für Säumli sind dort? Was für Pflänzli haben schon Wurzeln geschlagen? Muss ich wieder mal jetten? Das ist das, was das Volk Israel immer und immer wieder hat müssen machen. Aufziehen zum Berg Zion und sich besinnen, wer der Herr ist. Und Buß tun über die Sünde. Weil dann sind wir parat, unser Herz zu empfangen. Dann sind wir parat, zu unserem Gott zu kommen. So sind wir auch würdig, ihn aufzunehmen bei uns. Und Jesus Christus heisst der Erlöser, Messias, der gekommen ist, Sünden zu vergeben. Das ist sein allererster Auftrag. Darum ist er auf die Erde gekommen. Das ist Frieden. Wenn man kann sagen, meine Schuld ist mir vergeben. Ich bin niemandem etwas schuldig. Niemand kann mich angreifen. Niemand kann mir etwas vorwerfen. Ich bin immer rein. Darum frage ich euch heute Morgen, wenn Jesus kommt und seine Herrschaft wiederherstellt in Jerusalem, sind wir parat? Ist unser Herz gejettet? Wir brauchen immer wieder so Momente, um uns bewusst zu werden, wo wir stehen. Und das ist heute Morgen so einer. Wo stehen wir? Und es ist gut, Häkeli in die Hand zu nehmen, das tut gut. Es tut gut, es ist heilsam. Es ist heilsam. Weil das Sieg bedeutet. Das ist Sieg in unserem ganz persönlichen Leben. Es ist ein Lied drauf auf dem Programm. Ich weiss nicht, wer das begleitet oder wie das gedacht ist.